WDR 5 Radio zum Mitnehmen.
Mit Andreas Lange. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Es ist ja egal eigentlich heutzutage, wo man hinkommt. Man wird regelrecht erschlagen von gut gemeinten Ratschlägen. Also in der Kantine zum Beispiel. Mensch, überleg doch mal, ob du wirklich jeden Tag Fleisch brauchst oder auf der Arbeit. Wie wär's denn mal, wenn du jede zweite Zigarette weglässt? Und dann natürlich zu Hause. Also eigentlich müsstest du ja dein Lauftraining so doch wieder ein bisschen aufnehmen jetzt. Und so geht's in einem fort. Zur Ernährung, zur Bewegung, zur Kindererziehung, selbst in die Partnerschaft wird reingequatscht und sogar zum Straßenverkehr.
Mein Freund sagt immer, ich soll langsamer fahren, aber er ist immer der wahnsinnige Raser teilweise.
So jemanden kenne ich auch. So, dass derjenige auf mich zukommt und sagt, ja, und denk mal dran und abends keine Kohlenhydrate und dies und das. Ja, und wenn man dann abends schon mal essen geht, dann ist es trotzdem so, dass derjenige ganz viel Kohlenhydrate zu sich nimmt und alles und die gleichen Probleme hat im Endeffekt mit ein paar Kilo zu viel.
Genau, und das ist das Paradoxe an den vielen, vielen, vielen Ratschlagfreunden. Sie haben dann selber Übergewicht oder sie kriegen selber den Hintern nicht hoch, wenn es zum Beispiel um das Lauftraining geht. Oder sie haben selbst genauso verwöhnte Kinder wie man selbst. Also, was soll das alles mit den vielen gut gemeinten Ratschlägen? Das möchten wir gerne besprechen heute in der WDR 5 Lebensart mit Ihnen, wenn Sie anrufen 0800 5678 dreimal die 5. Kennen Sie auch so jemanden, der Sie überschüttet mit Ratschlägen oder mit Lebensweisheiten, die er selber eben überhaupt nicht befolgen kann? Und umgekehrt, wann werden Sie der Lebenscoach für irgendjemand anderen und für wen zum Beispiel und zu welchen Themen? Welche Themen werden da besprochen? Wann werden Sie zum guten Ratgeber, aber eben auch nur für andere? 0800 5678 dreimal die 5, das ist die Nummer der WDR 5 Lebensart. Dieser Anruf ist wie immer für Sie kostenlos und anrufen können Sie ab sofort. Die Telefone sind besetzt. Etwa in 20, 25 Minuten werden wir darüber sprechen. Vorher jemanden, der es geschafft hat, sich zu bewegen, der sich aufgerafft hat, in der Reihe Lebensart unterwegs. Da geht's heute an die Talsperre. Und wir machen eine kleine Pause zwischendurch, eine Pause von der Computerarbeit, aber trotzdem am Computer. Wie das gehen kann, dazu gleich mehr.
WDR 5 Lebensart zieht los.
Wir ziehen los für Sie quer durch NRW und ich finde, meine Kollegin Stefanie Grimme, die hat echt Geschmack bewiesen. Sie wollte baden gehen, sie hat auch einen schönen Tag erwischt und dann hat sie es nach Breckerfeld verschlagen. Da ist es ja so überhaupt, muss man sagen, sehr schön und ganz besonders schön ist es an der Glörtalsperre. Und das eben nicht nur für badelustige Herrchen und Frauchen, sondern auch für die Pfiffis dieser Welt. Also, Stefanie Grimme an der Glör, zwar ohne Hund, aber dafür mit Mikrofon.
Schon die Fahrt hier hin zur Glörtalsperre ist richtig schön. Man fühlt sich, als ob man in den Urlaub fährt. Man fährt über sehr weite, hügelige Landschaften mit grandiosen, weiten Blicken und man sieht kleine, hübsche Dörfer. Und dann fährt man eine kleine, schmale Straße, kommt zu einem Parkplatz und dann muss man noch ein Stückchen zu Fuß gehen. Nach ungefähr 5 Minuten kommt man dann an den Bereich, wo das Naturbad ausgeschildert ist. Dort dürfen dann die Menschen ohne Hund baden und ein Stückchen weiter gibt es dann eben den Hundebadeplatz. Und hier bin ich jetzt mittlerweile auch angelangt und da kommen auch gerade 2 Hunde. Die mögen aber noch gar nicht so richtig ins Wasser, die stehen noch am Uferrand und schlabbern gerade so ein bisschen. Mal gucken, ob die vorhaben, auch wirklich baden zu gehen. Wie heißen denn die Hunde?
Das sind Hänsel und Gretel.
Hänsel und Gretel gehen beide gerne ins Wasser?
Ja, Gretel nicht mehr. Die hat was an der Hüfte, deshalb kann die nicht mehr so. Also ich gehe nicht baden, ich habe nichts dabei, aber er wird natürlich gerne schwimmen gehen hier, ja.
Und gehen Sie denn manchmal mit den Hunden hier zusammen baden?
Natürlich, klar. Schwimmen wir dann zusammen.
Was ist das denn für ein Gefühl, mit dem Hund nebeneinander zu schwimmen? Kratzen die nicht an einem herum?
Aufpassen eventuell, ja, weil da achten sie nicht so drauf. Aber sonst macht das schon Spaß. Dann schwimmt er mit, ne, und ja, aber er hat ja viel mehr Ausdauer, ne.
Das heißt, der Hund schwimmt dann noch ein bisschen und Sie müssen dann wieder ans Ufer zurück.
Ja, genau.
So, manche andere Hunde gehen nicht so ganz so gerne ins Wasser. Hier ist ein Hund, der wird gerade von seinem Frauchen ins Wasser getragen, wehrt sich ein bisschen, aber dann schwimmt er auch sofort wieder ans Ufer zurück. Da muss ich ja mal fragen, was das so auf sich hat, warum der arme Hund schwimmen muss, obwohl er gar nicht möchte. Warum hast du denn den Hund ins Wasser geschleppt? Der will doch gar nicht, oder?
Ja, nur manche Hunde haben halt Angst vor dem Wasser. Und ich will ihm einfach nur zeigen, dass er keine Angst haben muss vor dem Wasser.
Ah, und dann nimmst du ihn fürsorglich auf den Arm?
Ja, den nehme ich dann mit rein.
Ja, also nicht, dass hier der Eindruck auskommt, dass der Hund hier wirklich gequält würde. Es ist wirklich so, dass die Pia den Mirko, so heißt der Hund, ganz liebevoll reinträgt und es immer wieder versucht und ihm gut zuredet und zeigt, dass Wasser wirklich nicht gefährlich ist.
Mirko, komm her. Komm mal rein, komm.
Jetzt gehe ich mal weiter. Da hinten sind noch jede Menge Hunde. So, die Herrchen sind allerdings nicht so begeistert davon, schwimmen zu gehen. Die liegen hier am Ufer oder stehen daneben und werfen allenfalls irgendwelche Stöckchen oder Bällchen oder sowas. Was? Stimmt nicht? Jetzt hat von hinten jemand gerufen. Hier liegt ein Herr, ich würde mal sagen, gut durchtrainiert mit Badehose, sonnig. Ach, tatsächlich. Und er hat auch noch ein paar Wasserflecken am Körper. Das heißt, er war wohl im Wasser. Also Sie gehen mit Ihrem Hund hier auch schwimmen?
Ja, selbstverständlich.
Schwimmen Sie um die Wette oder wie machen Sie das denn mit dem Hund?
Ganz genau, wir schwimmen beide Bahnen. Der Hund links, ich rechts.
Was heißt Bahnen?
Bahnen schwimmen, wie im Freibad.
Um sich zu trainieren?
Ganz genau.
Jetzt geht André Langen also ins Wasser. Murphy möchte aber noch nicht so richtig, der spielt noch mit einem anderen Herrchen lieber. Der hat nämlich was Buntes zu werfen. Aber jetzt, oh, jetzt kommt er. Jetzt hat er gesehen, dass Herrchen im Wasser ist und jetzt kommt er auch direkt angerannt. Ja, jetzt schwimmt Murphy direkt zu seinem Herrchen hin. Ja, und jetzt schwimmen sie ihre Bahn. Das Lustige ist, immer wenn André Langen abtaucht, dann ist der Murphy mal kurze Zeit völlig irritiert und schwimmt sofort hin, so als ob er ihn dann auch wirklich retten wollte.
War das super? Ne? Feiner Murphy, ne?
Murphy hat den nächsten Hund gefunden. Jetzt, wo Herrchen nicht mehr im Wasser ist, hat er einen Freund, mit dem er badet. Hallo, guten Tag. Sie sind auch mit Ihrem Hund hier. Aber Sie baden nicht mit Hund.
Im Urlaub haben wir es gemacht, da war das Wasser aber auch angenehmer. Da sind wir mit ihr zusammen reingegangen.
Und ist das ein gutes Gefühl?
Ja, sicher. Natürlich.
Was ist da anders, als mit Hund nur Gassi zu gehen?
Es macht einfach mehr Spaß, weil man macht halt dann wirklich alles mit dem Hund. Anstatt nur Gassi zu gehen, anstatt nur mit seinem Hund, sag ich mal, einen Hund zu haben, den man ausführt. Und das war es dann auch. Sondern dann lebt man richtig mit seinem Hund.
Die meisten Herrchen und Frauchen haben mir gesagt, dass sie hierher kommen, um dann hier erstmal eine Runde um die Talsperre zu laufen. Das dauert ungefähr eine Stunde und danach sind dann alle bereit, richtig zu schwimmen. Mir wurde gesagt, dass es hier in der Woche eigentlich immer schön leer ist, auch wenn es richtig warm ist. Nur an Wochenenden kann es manchmal etwas voller werden und dann lohnt es sich möglichst dann früh hier zu sein.
Stefanie Grimme war früh genug da und guckt Frauchen und Herrchen beim Baden zu in der Glörtalsperre. Reden wir jetzt mal doch ein bisschen über die wundersamen Eigenschaften eines Computers. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also wenn man sich zum Beispiel von einer langen Wanderung richtig schön ausruhen will, dann könnte sich denken, macht man das nicht unbedingt mit Wandern. Also wenn es irgendwo brennt zum Beispiel, dann löscht man das ja auch nicht unbedingt mit Feuer. Wenn aber, und jetzt kommt das Wundersame, wenn aber ein Mensch, der den ganzen Tag am Computer sitzt, eine Pause braucht, sehr häufig macht er die dann genau da, am Computer. Und viele sagen, das kann sogar funktionieren.
Noch bevor im Büro einen guten Morgen gewünscht wird, fahren die meisten Büroarbeiter ihren PC hoch. Der Bildschirm ist Hauptarbeitsplatz und ohne Computer geht fast gar nichts mehr. Doch stundenlanges Arbeiten am PC ist anstrengend. Spätestens wenn die Augen brennen und der Kopf schwirrt, ist Zeit für eine Pause.
Dann schaue ich einmal in RP Online nach, was es Neues so vom Tag gibt. Und dann als weiteres Highlight, und da kann ich mich wirklich entspannen, auch wenn es nur kurz ist, schaue ich in Wetter Online nach meiner Lieblingsinsel und dann geht es mir wieder gut und dann kann ich auch wieder schön weiterarbeiten.
Die Ablenkung zwischendurch kann motivieren und soll den Kopf wieder frei machen für die eigentliche Arbeit. Aber nicht nur Bilder anschauen sorgt für Entspannung, manche daddeln, also spielen zwischen zwei schwierigen Terminen oder bei längeren Telefonaten.
Es kann sein, dass man zwischendurch einfach mal die in Windows integrierten Spiele, sei es jetzt Solitär, Minesweeper oder diese wirklich eher einfachen, gehalteneren Spiele aufruft und spielt einfach zum Zeitvertreib, um seinen Kopf wieder frei zu bekommen und dann damit weitermacht, was man vorher eben gemacht hat. Das kann natürlich, je nachdem in welchem Umfeld es ist, auch zu Hause sein, dass man an der Konsole spielt, ein Autorennspiel spielt. Also da ist die Palette wirklich sehr breit.
Martin Müskens von der Landesanstalt für Medien in Düsseldorf hat das Phänomen Daddeln untersucht.
macht.
Meistens sind es halt wirklich vor allen Dingen Spiele, wo man sich nicht jetzt lange reinfinden muss. Strategiespiele beispielsweise, die komplexer aufgebaut sind, wird man vielleicht dann weniger darunter fassen, sondern primär halt wirklich Spiele, die aufgrund ihrer Spielstruktur einen schnellen Spieleinstieg zulassen, wo man schnell sich eben in einem Spiel zurechtfindet und wirklich dadurch dann auch ganz, ganz schnell Erfolge vorweisen kann.
Die Studie einer Medienhochschule belegt, von rund 1000 Computernutzern daddelt jeder Zweite. Viele davon sogar täglich. Andere sehen sich Fotos an oder schauen in soziale Netzwerke. Nicht aus Langeweile, die meisten wollen Dampf ablassen, auf andere Gedanken kommen oder für einen kurzen Moment ausruhen. Der Arbeitsmediziner Toni Reiferscheid empfiehlt die kleinen Auszeiten zwischendurch.
Weil eben die PC-Arbeit sehr intensiv ist, muss man da auch mal diese Minipausen machen. Die stören ja auch nicht den Arbeitsablauf. Eher ist so, wenn ich eine Pause mache, die Zeit, die ich durch die Pause verliere, die hole ich ja x-fach wieder rein, weil ich dann wieder effektiver werde.
Wer geistige Herausforderungen im Job bewältigen muss, sollte nicht nur im Kopf entspannen. Wichtig ist auch, auf den Körper zu hören. Deshalb sollten Bildschirmarbeiter regelmäßig Hals-, Schulter- und Rückenmuskulatur entspannen. Kleine Übungen wie Dehnen und Strecken helfen dabei. Die Augen leiden besonders unter der stundenlangen Bildschirmarbeit, erklärt der Augenarzt Peter Lula.
Ein Problem ist, dass man bei Bildschirmarbeit sich viel mehr konzentrieren muss. Dadurch bleibt das Auge konzentrationsbedingt länger offen stehen und trocknet schneller aus. Weil sich das Auge umso mehr konzentrieren muss, um diese Bilder zu erfassen. Und dadurch bleibt dieser Lidschlussreflex aus. Und das Auge macht dann mehr Beschwerden im Sinne von Brennen, Tränen laufen sogar, Jucken. Das sind die typischen Probleme beim trockenen Auge bei Bildschirmarbeit.
Damit es nicht so weit kommt, müssen sich die Augen ausruhen, mindestens einmal pro Stunde. Das funktioniert natürlich nicht beim Daddeln oder Googeln am Bildschirm, weiß der Mediziner.
Es gibt schon eine andere Empfehlung, und zwar die sogenannten Bildschirmpausen fürs Auge. Und das ist einfach, man schließt die Augen willkürlich für ganz wenige Sekunden, macht die dann wieder auf. Und das ist dann die beste Pause fürs Auge, die es gibt.
Wer mit solch kleinen Anti-Stress-Programmen entspannt, muss keine arbeitsrechtlichen Folgen für seinen Job befürchten. Die Grenzen sind eindeutig, erklärt Anwältin Regina Glaser.
Wenn man mal sich minutenweise am Tag ja am Bildschirmschoner die Fotos anschaut oder auch surft, das ist also im Rahmen des Zulässigen. Es sei denn, der Arbeitgeber hat das ausdrücklich verboten. Diese Fälle gibt es natürlich auch. Dann ist auch gar keine Internetnutzung möglich. Aber wenn es nicht verboten ist, dann ist sowas erlaubt in angemessenem Rahmen.
Und als angemessen gilt eben nicht exzessives Computerspielen oder Internetsurfen, sondern nur die kleine Auszeit zwischendurch.
Das ist sicherlich im Rahmen eines normalen Arbeitsverhältnisses erlaubt. Ich meine, Sie gucken ja auch während der Arbeit mal aus dem Fenster oder es gibt auch andere Ablenkungen. Und sofern das noch angemessen ist und nicht in erheblichem Umfang passiert, ist das sicherlich erlaubt.
Also ich tue das sehr oft zwischen zwei Terminen, um mich ein bisschen wegzuträumen. Das entspannt mich und bringt mir Energie für den nächsten Termin.
Energie aus dem PC, aufgespürt von meiner Kollegin Waltraud Offermann für die WDR 5 Lebensart.
WDR 5 Lebensart. Hörer im Gespräch.
Mit diesem inneren Schweinehund, es ist ja wirklich so eine Sache, ja, denn wie viele Lebensartsendungen haben wir schon über diesen inneren Schweinehund gesprochen? Und jeder weiß es dann doch besser, der Schweinehund, der gewinnt gerne mal die Oberhand. Sich das selber einzugestehen, wie gesagt, darüber haben wir gesprochen, das ist die eine Seite, aber genau das den anderen Leuten, den Familienangehörigen, den Kollegen, den Freunden, das aufs Butterbrot zu schmieren, darüber wollen wir heute sprechen. Wir reden über gute Ratgeber, aber auch Ratgeber, die selber ihre Ratschläge überhaupt nicht selber befolgen können und die einem so einfach unverlangt, ja, man muss wirklich sagen, in sein Leben reinquatschen. Sie können mitreden, 0800 5678 dreimal die 5, das ist Ihre Nummer. Erzählen Sie uns von Ihrem Vater, von Ihrer Mutter, von Ihrem Freund, Ihrer Kollegin, die wirklich auf jeden Topf den passenden Deckel hat, sprich für jede Situation den passenden Ratschlag und wie Sie das finden. Und was Sie finden, wie ein wirklich guter Ratgeber aussehen sollte, welche Erwartungen Sie haben dann zum Beispiel an Ihre Freunde oder an Ihre Angehörigen. Wer hilft wirklich und wer nervt einfach nur? 0800 5678 dreimal die 5, das ist Ihre Nummer, für Sie kostenlos zum Mitreden. Natürlich können Sie auch Fragen stellen an unseren Experten, unseren Gast heute im Studio. Es ist Michael Niehaus. Er ist Philosoph mit einer philosophischen Praxis in Dortmund. Hallo, Herr Niehaus.
Hallo.
Herr Niehaus, philosophische Praxis, dann sind Sie ja selber so ein Ratgebertyp, oder?
Ja, in gewisser Hinsicht haben Sie da natürlich recht. Philosophie steht natürlich in der Tradition auch schon immer beratend tätig gewesen zu sein. Angefangen von Fragen der Politik bis hin zur konkreten Lebensführung, wenn man da in die Antike zurückgeht. Es geht immer um die Frage nach der guten Lebensführung, nach dem guten, nach dem gelingenden Leben. Und da bietet Philosophie eben die Hilfestellung, andere Perspektiven einzunehmen, zu fragen, was sind die Werte, an denen ich mich in meinen Entscheidungen orientieren kann.
Ja, das ist sozusagen die reine Lehre, die Sie gerade skizziert haben. Wir sprechen aber jetzt eher so über die Lehre der Straße.
Genau.
Nämlich die Menschen, die einem genau diese Vorschriften machen oder die genau diese Ratschläge erteilen. Gibt's da Deckungen oder Unterschiede?
Ja, es gibt sicherlich auch dort Parallelen, insofern, dass es auch in der philosophischen Tradition Traktate gibt, also Bücher, die eher ganz konkrete Tipps erteilen, würden wir das heute nennen, während andere Philosophen eher wesentlich abstrakter, wie ich es gerade sagte, nach den Gründen, nach den Motiven von Entscheidungen fragen. Also man wundert sich teilweise, wenn man in die Antike zurückschaut, dort findet man Ratgeber, dass man eben vor dem abendlichen Schlafengehen nicht mehr so schwer essen soll. So ganz einfache Dinge, die wir auch heute in jeder Illustrierten finden.
Das ist lustig, das wollte ich gerade fragen. Sagen Sie mir den Philosophen, der sagt, ich soll vor dem Einschlafen keine Kohlenhydrate mehr essen. Aber den gibt es.
Die gibt es sozusagen. Es gibt eben, man muss dazu aber sagen, dass diese einzelnen Tipps, würde man heute sagen, immer eingebettet sind in ein gesamtes Konzept. Also es geht jetzt nicht darum, dass willkürlich gesagt wird, Kohlenhydrate sind schlecht, sondern es geht immer um die Frage nach dem guten, nach dem gelingenden Leben. Und darin gibt es natürlich Traditionen, gibt es Dinge, die sich bewährt haben oder auch nicht bewährt haben, und die werden dann mitgeteilt. Das heißt, wenn man den einzelnen Tipp so nimmt, ist es isoliert, dann wirkt es auf uns heute auch ja platt, wie so ein Tipp oder so ein Ratschlag. Wenn man aber sich dem Ganzen annähert, sieht man natürlich, aus welcher Haltung heraus, aus welcher Lebenshaltung heraus es sinnvoll erscheint, abends vor dem Schlafengehen vielleicht nicht mehr so schwer zu essen.
Also ich persönlich kann sowas aber auch ein bisschen leichter annehmen, wenn das jetzt, sagen wir mal, in einem Buch steht, wo Sokrates vorne drauf steht, wo Aristoteles vorne drauf steht, oder wenn mir das irgendwie so der Kollege montags morgens irgendwie so kurz mit auf den Weg gibt. Also ist der gleiche Ratschlag, aber er kommt bei mir völlig anders an. Ich will das eigentlich nicht, dass der Kollege mir so komisch kommt, wo ich sehe, dass er vielleicht selber übergewichtig ist. Was ist das? Wie erklären Sie sich das?
Ich denke, in Ihrem Beispiel wird da der große Unterschied deutlich. Wenn Sie sich selber Rat suchen, das heißt, Sie schlagen in einem Buch nach, sei es ein zeitgenössischer Lebensratgeber oder auch ein Antiker, suchen Sie nach Antworten auf Ihre Fragen. Das andere ist die Erfahrung morgens im Büro, wenn jemand sagt, hör mal zu, iss mal besser kein Fleisch. Da werden Sie meistens gar nicht gefragt, ob Sie das gerade wissen wollen. Und das macht, denke ich, schon mal einen großen Unterschied aus, ob man selber auf der Suche nach Antworten ist oder ob man zugeschüttet wird mit vermeintlich guten Tipps.
Also das ist so ein bisschen unverlangt reingequatscht.
Genau, das ist das, was Sie sagen, unverlangt reingequatscht.
Und da ist es schwierig, mit umzugehen. Ich glaube, dass sehr viele Menschen solche Erfahrungen auch machen und dass sie auch selber, also ich meine, ich möchte mich da auch nicht rausnehmen, dass sie natürlich auch selber bei anderen Menschen unverlangt reinquatschen. Wir fragen, wie sieht ein guter Ratgeber aus? Und wir fragen, kennen Sie auch Menschen, die sehr gerne solche Ratschläge verteilen? Ist ja auch interessant, da steckt ja auch das Wort Schläge drin,
genau, nicht
bei dem Ratschlag. Die sehr gerne solche Ratschläge verteilen, aber sie selber auch gar nicht einhalten können. Sie können Ihre Erfahrungen schildern, Sie können anrufen, Sie können Fragen stellen unter der WDR5 Nummer 0800 5678 dreimal die 5 und Sie können mit uns sprechen, mit mir und mit unserem Gast heute, dem Philosophen mit philosophischer Praxis, Michael Niehaus. Wir suchen den guten Ratgeber mit Ihrer Hilfe, wenn Sie anrufen 0800 5678 dreimal die 5 und zwar nicht nur ein Ratgeber, der nur ein guter Ratgeber für andere ist, sondern jemand, der auch selber in der Lage ist, diese Sachen zu befolgen und wir sprechen auch über die Menschen, ja, bei denen das eben nicht so ist. Es ist doch, Herr Niehaus, es ist ja eigentlich eine Unverschämtheit. Jedes Mal, wenn ich doch jemandem so unverlangt einen Rat um die Ohren haue, dann zeige ich ihm damit nicht auch, dass ich im Grunde der bessere Mensch bin?
Ja, unverlangt einen Rat zu erteilen, ist sicherlich oftmals auch eine Frage von Macht, von oben und unten. Einen Ratschlag erteilt man ja, man teilt aus und man schlägt. Also man muss sich da einfach auch nochmal der Worte ganz bewusst werden. Dieses Machtgefälle ist ja ein völlig anderes, als wenn ich jemanden um Rat frage sozusagen. Dann heißt es ja implizit, dass ich diesem Menschen irgendwie eine Kompetenz zutraue, dass er oder sie mir etwas sagen kann, was ich nicht weiß. Aber dieses Unverlangte quasi, wie Sie es auch sagten, von oben herab etwas überstülpen, das ist ja auch der Grund, warum wir damit so schlecht eben umgehen können, weil es eben ja übergestülpt von oben herab kommt.
Ja, aber wenn das doch allen so geht, warum machen das dann alle? Also wie gesagt, man selber ja auch.
Ja, ein Aspekt scheint mir wichtig dabei zu sein, wenn man anderen sagt, wie sie leben sollen, ist man ja fein raus, man braucht nicht über sich selber zu sprechen. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ja leichter zu sagen, du musst dieses tun, ohne deutlich zu machen, was ich dazu denke oder fühle oder was meine Position dazu ist.
Da fällt mir der Balken im Auge ein, den man sieht, genau, bei dem anderen und bei sich selber nicht. Genau. Rita Bünk hat angerufen aus Frechen. Schönen guten Tag, Frau Bünk.
Schönen guten Tag.
Hallo.
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 Frau Bünk.
Ja.
Wenn ich Ihnen mal einen guten Rat geben darf. Sie haben jetzt die Möglichkeit zu sprechen.
Ja. Und zwar habe ich das Gefühl, dass mein Gegenüber gar nicht richtig zuhört, wenn ich ihm irgendwie irgendein Missgeschick mitteile. Beispiel, wenn ich sage, ich habe heute schlecht geschlafen oder ich habe Magenschmerzen, dann wird erst gar nicht zugehört, sondern sofort, das habe ich auch. Und trink doch mal ein Glas Milch und mach das doch mal so und mach das mal so. Und zu jeder Situation, egal welcher Art, hat derjenige oder diejenige immer, wie sie meint, das passende Wort. Und das regt mich einfach auf. Ich bin einfach der Meinung, sollte ich immer zuhören. Und dadurch würde ich mich dann angenommen fühlen. Ich will gar keinen Rat.
Aber was Sie sagen, Frau Bünk, ist ja, dass viele Leute Ratschläge geben, weil sie nicht in der Lage sind, richtig zuzuhören.
Richtig.
Sehe ich das so richtig?
Ja, das sehen Sie richtig. Ich wollte auch keinen Ratschlag. Ich wollte einfach mal von meinen Alltäglichkeiten, die nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten oder wie ich das meine, einfach mal kundtun und dann nicht sofort von dem Ratschlag, aber die wissen immer alles besser und sagen sofort, was sie tun würden oder auch machen. Und das ist das, was ich nicht so gut finde.
Und das Interessante dabei ist, denke ich, Frau Bünk, dass diese Person dann ja gar nicht auf Sie ganz persönlich eingeht, genau, sondern solche Allerweltsvorschläge macht. Ganz bei genau. Magenschmerzen trinkt ja. man besser mal Milch ja. oder was auch
und,
immer.
Und vor allen Dingen die Person bringt dann auch sich selbst immer mit direkt in das Gespräch. Sie sagt dann sofort, ich mach das so und so und so. Und mit anderen Worten, mach das doch auch mal so, dann wirst du schon sehen, dann klappt es.
Das ist, denke ich, auch ein bisschen von dem, was wir gerade besprochen haben, von der Macht von oben herunter, von oben herab.
Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Sie werden mit der Situation fertig, nur ich nicht.
Und ja, das ist einerseits, andererseits. Es ist ja doch schon oft so, wenn jemand eine Geschichte erzählt oder so, dass man dann wirklich auch so in seinen eigenen Erinnerungen kramt und überlegt, habe ich sowas auch schon mal erlebt? Wie ist es mir damit ergangen? Das ist ja, glaube ich, eine ganz menschliche Reaktion, wenn jemand eine Geschichte erzählt, Frau Bünk, oder?
Ja, ja, nur bin ich der Meinung, dann würde ich auch sagen, was würdest du denn an meiner Stelle machen oder hast du nicht einen Tipp? Dann würde ich ihn ja dazu auffordern, irgendwie welchen Rat zu geben, aber nicht bei meiner Mitteilung meines Problems dann sofort diese Meinung von ihm übergestellt zu bekommen.
Aber ich höre den Appell raus, Frau Bünk, liebe Mitmenschen öfter mal zuhören. Richtig. Und auch dann möglicherweise die Klappe halten. Genau. Und einfach nur zuhören.
Genau, ja. So ist es.
Ja, das ist doch mal eine klare Richtung, Frau Bünk. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. 0800 567 83x5. Wir sprechen über den guten Ratgeber und Günther Weetz aus dem Münsterland hat angerufen. Hallo, Herr Weetz.
Guten Tag, hallo.
Herr Weetz.
Ja, ich bin sozialpädagogischer Familienhelfer und ich muss ja beruflich Ratschläge geben und hoffe immer, dass ich meine Familien und nicht überrenne, sagt man es mal so. Und ich wollte mal fragen...
Weil die auch nicht hören wollen, oder?
Manche Sachen wollen sie hören, manche Sachen wollen sie natürlich nicht hören. Aber ja, man muss ja bestimmte Prozesse bei denen auch anstoßen, dass sich Dinge in den Familien bessern. Deswegen werde ich ja auch da reingeholt. Und ja, ich wollte eigentlich mal, was haben Sie denn als guten Tipp so für meine Arbeit, ehrlich gesagt, als Experte?
Es würde mir persönlich, Herr Weetz, würde es leichter fallen, wenn Sie uns ein kleines Beispiel nennen, wo man vielleicht sich so dran abarbeiten könnte. Sagen Sie mal so ein Beispiel von einem Ratschlag, den Sie geben, wo Sie denken, oh, das wollen die jetzt bestimmt nicht hören oder so.
Es geht zum Beispiel, wie Mütter mit ihren Kindern umgehen, wenn es dann darum geht, wie der Umgang speziell mit den Kindern ist, dass man halt viel lobt zum Beispiel oder dass man klare Grenzsetzungen macht oder dass die klare Grenzen setzen können und die das einfach nicht machen wollen, aber dann an sich über die Reaktion der Kinder beschweren. Verstehen Sie, was ich meine?
Gibt es einen Ratschlag vom Philosophen an den Sozialpädagogen? Das ist die Frage.
Also ich denke, das Phänomen ist sehr gut nachvollziehbar, dass Sie sagen, Sie geben gute Hinweise, gute Tipps, wie es eigentlich laufen könnte, aber die Menschen, mit denen Sie in Beratungssituationen zusammen sind, hören nicht drauf. Das Spannende ist ja einfach so ein bisschen eben die Frage, warum ist das so? Ist es so, dass der Ratschlag nicht angenommen werden kann? Oder ist es vielleicht sinnvoll, nochmal von der anderen Seite zu fragen, wollen diese Menschen in dieser Situation überhaupt einen Ratschlag haben? Also kommen diese Menschen zu Ihnen und sagen, Herr Weetz, ich habe dort ein Problem mit meinen Kindern, so und so sieht das aus. Was konkret würden Sie mir raten?
Es ist oftmals so, dass wir in die Familien geschickt werden und oft kennen ja auch diese Familien diesen, sagen wir mal, normalen Umgang mit ihren Kindern oder einen guten Umgang mit Kindern haben sie ja selbst nicht erlebt. Und das fällt ihnen das natürlich auch schwer, solche Ratschläge anzunehmen.
Aber das ist ja im Grunde, Herr Weetz, genau das, was ich sagte, dieses unverlangt ausgeteilt, diese unverlangt ausgeteilten Ratschläge.
Das ist richtig.
Das ist jetzt dummerweise Ihr Beruf. Ja. Wenn ich das richtig verstehe.
Das ist ein schöner Beruf,
ja. Aber es wartet.
Jedes Mal eine Herausforderung.
Aber es ist eben so, dass niemand auf diese Ratschläge wartet. Ne? Aber Sie haben die Aufgabe, diese Ratschläge zu verteilen, wenn ich das richtig so.
Das stimmt, ja.
Und wie kommt man daran? Herr Niehaus, Sie haben es einfach. Bei Ihnen kommen die Leute in die Praxis und hätten gerne einen Rat.
Genau, bei mir ist es genau andersrum, dass ich nicht zu Leuten geschickt werde mit einem spezifischen Auftrag, sondern die Leute sich an mich wenden. Ich glaube, das könnte auch eben für Ihre Fragestellung, Herr Weetz, eben ein Gedanke sein, darüber mal nachzudenken, wie ist so etwas auch denkbar sozusagen? Wie können Sie auch in Ihrem Berufsfeld sozusagen die Verhältnisse mal umkehren? Erstmal nur gedanklich, natürlich sind sie in Strukturen eingebunden, das ist mir völlig klar, aber eben diesen Gedanken mal für sich mitzunehmen, wie wäre es, wenn es genau andersrum wäre? Was muss ich tun, dass die Leute zu mir kommen und mich um Rat fragen?
Gut, dann gehen Sie doch jetzt mal in die Familie, wir tun das jetzt mal so, ja? Es ist eine Familie, wo beispielsweise Kinder geschlagen werden und Sie gehen jetzt in diese Familie und die Familie will diesen Ratschlag, dass man die Kinder öfter loben soll, dass man sie positiv verstärken will, die Familie möchte diesen Ratschlag gar nicht hören. Was sagt sie, Herr Niehaus?
Ja, das ist natürlich jetzt keine einfache. Ich denke, dass es eher darum geht, diesen Perspektivwechsel eben nicht aus dem Blick zu verlieren, eben zu schauen, wie kann in dieser konkreten Situation das Verhältnis von oben und unten, sie sind dorthin geschickt vom Sozialamt und von woher auch immer, umgekehrt werden, damit die Menschen eben in die Situation kommen, ihre Ratschläge auch annehmen zu können und die nicht eben als etwas Übergestülptes eben zu erleben. Wenn beispielsweise deutlich wird, dass sie jetzt hier nicht irgendwelche Lehrbuchweisheiten verkünden, sondern es eben Erfahrungen sind, die selbst mit ihrer Person zusammenhängen, wirkt das Ganze schon ganz anders. Also wenn Sie als nicht als der Sozialarbeiter, sondern als Herr Weetze eben jetzt sichtbar und erfahrbar wird, dann ist es schon was ganz, ganz anderes.
Herr Weetz, wir sind eine Anrufsendung und keine Supervisionsstunde. Weil ich merke gerade, es wird doch sehr detailliert. Ich bedanke mich jedenfalls, dass Sie angerufen haben und auch ja diesen beruflichen Konflikt geschildert haben. Und ich glaube, das ist klar, dass wir jetzt diese Supervision nicht weiter fortsetzen können. Hier vielen Dank für Ihren Anruf. 0800 5678 3x5, die Nummer der WDR 5 Lebensart. Den guten Ratgeber, den suchen wir heute mit Ihrer Hilfe und mit der Hilfe unseres Experten heute, des Philosophen Michael Niehaus. So, und Timo Kleiner aus Köln, der hat uns auch angerufen in Sachen Suche nach dem guten Ratgeber. Hallo, Herr Kleiner.
Hallo.
Hallo. Oh, das hört sich an, als könnte ich noch Timo sagen.
Ja, ich bin 12 Jahre alt.
Hallo, Timo.
Hallo.
Wie sieht das aus bei dir mit den Ratgebern?
Ja, ich kenne dieses Gefühl, was jetzt mein Vorredner auch, also diese Situation, die jetzt mein Vorredner auch beschrieben hat, die Situation, dass man selber gar nicht um Rat gefragt wird, die kenne ich relativ gut, weil ich ich schreibe Poetry Slam Texte, also so hobbymäßig. Meine Schwester ist selber in einer Poetry Slam AG und da ist er so das vorher übergesprungen und da kenne ich das selber raus, dass ich Texte schreibe, wo ich, was weiß ich, Facebook und all diese Internetkonzerne, Google und so anprangere und die verwünsche und sage, lasst diese ganzen Internetblödsinn, lasst ihn los, lasst ihn von euch abprallen und als so eine Art Aufforderung, diese falschen Ratschläge eben nicht anzunehmen, dass ich eben den Leuten den Rat gebe, wo ich dann nicht immer weiß, ja, wollen die das jetzt unbedingt und eben, dass ich denen diesen Rat gebe, wo ich selber auf Facebook bin und so weiter, wo ich dann selber nicht die Disziplin habe, dann meine eigenen Ratschläge so zu befolgen. Und ich finde deswegen, ein guter Ratgeber muss nicht unbedingt seine eigenen Ratschläge selber befolgen.
Also jetzt nochmal das zusammenfassen. Du bist Poetry Slammer, das heißt, du schreibst Gedichte, du veröffentlichst auch in deinen Gedichten, klagst du oder prangerst du auch diese ganze Internetgeschichte an, aber selber bist du auch Mitglied bei Facebook, ja, und klar, denkst dir manchmal, genau das, wogegen ich eigentlich schreibe. Aber du findest, trotzdem sollte man sich diese Ratschläge von dir anhören.
Ja, eben. Ich finde eben, wie gesagt, dass ein guter Ratschlaggeber eben nicht unbedingt seine Ratschläge selber folgen muss. Ich
meine, also mir fehlt
da. Das Wichtige ist ja, dass diese Ratschläge so weiterhelfen und da ist, denke ich, wichtig, dass es nicht irgendeine x-beliebige Person ist, sondern jemand, den du vertraust, der den du nah bist und deswegen du auf seine Ratschläge dann bauen kannst. Und deswegen, das ist auch ein Problem, wenn ich irgendwelchen Leuten meine Texte vorlese, die ich nur irgendwie entfernt kenne, dann ist das meistens dann vielleicht, kommen die Ratschläge nicht unbedingt gewollt,
also,
bei denen an.
Mir fällt da ein guter, Herr Niehaus, mir fällt da ein guter Fußballtrainer ein, der vielleicht selber gar nicht so gut spielen kann und trotzdem es schafft, Spitzenmannschaft zu machen. Jürgen Klopp war ja auch zum Beispiel nicht so der Wahnsinnskicker und ist mit einer der erfolgreichsten Trainer Deutschlands. So kann man es ja auch sehen.
Ja, ich denke, das ist eben als jemand, der Rat erteilt, man ja gar nicht eben der selber darin perfekt gewesen sein muss, wie bei Jürgen Klopp. Man muss es eben aus der entsprechenden Entfernung, aus der Distanz sozusagen beschreiben können und umsetzen können. Mir ist gerade, Timo, zu deinem Beispiel eben eingefallen, dass es natürlich irgendwie das richtige Leben im Falschen, also Also wenn alle Verhältnisse so sind irgendwie, kann ich mich da völlig rausziehen oder ist es nicht gerade eben auch geradezu notwendig, eben auch die neuen Medien eben zu nutzen, weil es eben die Medien sind, über die kommuniziert wird. Also das ist, wenn man so sagen möchte, den Feind mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, eine richtige Strategie sein kann.
Also ich finde das bei der, Timo, ich finde das bei dieser Mediennutzung, was du gerade gesagt hast, ist wieder ein spezielles Thema bei Facebook. Aber jemand zu sagen, rauch nicht so viel und man selber ist Kettenraucher zum Beispiel, da würde das doch zum Beispiel überhaupt nicht funktionieren.
Ja, das stimmt. Ich meine, es gibt dann Bereiche, ich habe jetzt einmal dieses Beispiel genommen und natürlich nur die Ausnahme bestätigt die Regel, aber ich meine, es kann man nicht in jedem Fall so sehen, aber ich habe das jetzt eben in einem kürzlich gestellten Text eben so gemerkt und selber das realisiert, dass das so ist. Und ich meine, bei Facebook und bei den neuen Medien, da wird man hineingesteckt in dieses System. Man selber kann sich dem nicht entziehen, wenn man am normalen gesellschaftlichen Leben teilhaben will und teilhaben möchte.
Also es nutzen und trotzdem aber davor warnen, für dich ist es kein Widerspruch. Timo, vielen Dank, dass du angerufen hast. Gisela Hamann ist noch am Apparat aus Diemelstadt. Schönen guten Tag, Frau Hamann.
Guten Tag.
Hallo.
Ja, hallo.
Frau Hamann.
Mhm. Ja, ich bin 81 Jahre alt und lebe in einem sehr großen und sehr zum großen Teil intensiven Freundeskreis, also in intensiven, manchmal komplizierten Beziehungen am Ort und auch über den Ort hinaus an anderen Stellen. Also bin Mitglied in einem, ja, in einer Gemeinschaft.
Dann haben Sie bestimmt, kriegen Sie bestimmt viele, viele, viele gute Ratschläge mit.
Ja, und werde auch drum gebeten. Und da ich eine schwierige Person bin mit Widersprüchen und kann sehr dramatisch werden, habe aber auch Zeiten von Depressionen, da lade ich mir einige Ratschläge ein, das lade ich mir auf, ohne sie zu erbitten und erlebe, dass sie mir gegeben werden, ja, also verbunden mit einer schweren Rüge, dass ich ja so bin, wie ich bin und so und dass ich eigentlich eine der Schlimmsten bin.
Das ist wieder das, was wir auch schon hatten, dass dieses Bevormundende, nicht was da drin steckt, wenn man solche Ratschläge erteilt bekommt.
Und auf der anderen Seite erlebe ich Freunde in diesem Umkreis, die sind imstande, erstmal sich das Ganze zu Ende anzuhören. Mein Klagelied, habe ich vorhin gesagt. Meine Sorge um jemand anderen auch, der auch zu diesem Kreis gehört. Und imstande sein, zuzuhören, bis ich mich ausgesprochen habe. Und dann imstande zu sein, der sogenannte Ratgeber, der vielleicht gar nicht Rat geben muss, zu fragen, was glaubst du denn, was dahinter steckt? Woran liegt es denn? Meinung.
Frau Hamann, ich höre, einerseits sind wir wieder so ein bisschen da, wo wir am Anfang der Sendung waren, dass wir sagen, Ratschläge werden auch oft erteilt, weil die Leute nicht genügend Zeit und nicht genügend Geduld haben, zuzuhören. Aber Sie sprechen jetzt auch schon etwas an, das muss ich jetzt deshalb kommentieren, weil Herr Niehaus nickt hier ganz eifrig. Das Nachfragen, Herr Niehaus, das ist auch etwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt.
Genau, also ich denke, wichtiger als ein guter Ratschlag ist eine richtige Frage. Eine Frage an der richtigen Stelle, dort, wo Sie Ihre Geschichte, Ihre Sorge, Ihre Klage formulieren, da nochmal gezielt nachzufragen, überhaupt sichtbar zu machen, ich nehme deine Geschichte an, dann aber eben auch eine gezielte Frage zu stellen, um sie auf andere Gedanken zu bringen, auf andere Dinge, über die sie vielleicht bisher noch nicht nachgedacht haben. Und das ist, denke ich, dann ja die gute Beratung. Nicht der Ratschlag, sondern das gemeinsame Beraten.
Zuhören und die richtige Frage stellen, Frau Hamann. Und damit haben Sie jetzt so ganz zum Schluss auch uns noch darauf hingewiesen, wie es denn auch anders gehen könnte oder vielleicht auch angenehmer für den anderen gehen könnte. Vielen, vielen Dank für Ihren Anruf. Heute beginnt in Bonn ein großer Dopingprozess vor dem Landgericht gegen einen 33-jährigen Mann. Der hat nämlich Anabolika verscheuert im Wert von 43 Millionen Dollar, soll er weltweit illegal verkauft haben, und zwar an Freizeitsportler, an Bodybuilder, an Menschen, die alles tun für ihren Muskelapparat und eben nicht nur Gewichte stemmen wollen und Sit-Ups machen wollen. Und wie verbreitet solche Dopingmittel sind, was die anrichten im Körper, darum geht es jetzt weiter, darum geht es jetzt bei Birgit Morgenrath hier in Leonardo, Wissenschaft und mehr. Ich möchte mich bedanken bei allen, die angerufen haben. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, Herr Niehaus, dass Sie bei uns gewesen sind. Unser Gast heute, Herr Niehaus, Michael Niehaus, Philosoph mit philosophischer Praxis in Dortmund. Und das war es auch von uns von der WDR 5 Lebensart. Mitgewirkt haben Gabi Kreitschek, Stefanie Grimme, Tobias Gensheimer, Julia Wollschläger und ich bin Andreas Lange. Ich wünsche Ihnen, ich gebe Ihnen jetzt noch einen guten Rat, nämlich haben Sie einen schönen Tag noch.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.